nicht mehr. Je näher wir Gott sind, umso karger werden unsere Worte. Wo wir viele Worte machen, statt anzubeten, statt zu verehren, statt voll Ehrfurcht auf die Knie zu sinken, da sind wir noch von Gott noch weit entfernt. Je näher wir Gott sind, umso stiller wird es. Und beginnt das Schweigen, dann hört das Fragen auf, dann sind wir bei Gott. Je näher wir Gott sind, umso stiller wird es. Und beginnt das Schweigen, dann hört das Fragen auf, dann sind wir bei Gott. Jesus, und das ist vielleicht, was wir auch lernen können, durch diese Zeit, in der wir gerade sind, dass es nicht immer auf viele Worte ankommt, sondern dass wir in dem Schweigen lernen, dich anzubeten. Und das ist unsere tiefe Sehnsucht, die wir auch in den Liedern ausgedrückt haben, bei dir zu sein, uns bei dir zu bergen und zu wissen, dass du der heilige und der starke Gott bist und dass unser Glück ist, dir nahe zu sein und dass wir uns in dir bergen dürfen. Vielen Dank für die wertvollen Anregungen über WhatsApp in der Josua-Gruppe. War da gerade zum Prozess zu predigen und dann tauchte Sonjas Frage auf. Was sind eure Erwartungen an die Passionszeit? Und dann habe ich ganz gespannt den Austausch verfolgt. Von was sind eure Erwartungen? Dann die Rückfrage, okay, was sind diese Erwartungen? Dann von, okay, ich versuche bewusst, mir mehr Zeit für Gott auch zu nehmen in dieser Zeit. Oder was bedeutet Fasten? Wo möchte ich nochmal mich vorbereiten auf die Auferstehung und oder den Tod und die Auferstehung von Jesus? Auf welche Dinge verzichte ich vielleicht? Auf wie bereite ich mich dafür auch vor? Und eben dieses Spüren irgendwie, dass Gott diese Zeit auch besonders nutzen will. Auf der anderen Seite, denke ich, sind wir in einer sozialen Kontaktfastenphase schon ein Jahr. Aber auch eben, glaube ich, das Schlusssatz von der Sonja war, wenn nicht jetzt Gott suchen, wann dann? Und ich weiß nicht, ob ihr das auch ähnlich spürt jetzt hier. Ist es einfach das, was Gott, glaube ich, total auf dem Herzen hat? Das entspricht auch dem, worüber ich schon gesprochen hatte, aus Hosea 10, Vers 12, diese Verse, dass Gott unser Herz vorbereitet, diesen Neubruch. Bei ganz vielen Leuten, die wir so kennen, merken wir, dass Gott nochmal sagt, okay, ich gehe nochmal in die Tiefe. In dieser ganzen trüben Zeit, in der wir jetzt waren, bevor jetzt die Sonne wieder geschienen ist, weiß nicht, ob es euch auch so geht, da denkt man so, ah, alles sieht schön aus, also in der Wohnung, alles sieht schön aus oder ordentlich. Und wenn dann plötzlich so intensiv die Sonne kommt, denkt man so, oh, da ist Staub, da hängt eine kleine Spinnwebe. Da sieht man plötzlich alles viel klarer. Und ich glaube, dass wir in so einer Zeit sind, wo Gott nochmal kommt mit dieser Sonne und wir schauen in unser Herz und sehen, oh, da ist es ja staubig. Oh, in dieser Ecke sollte ich nochmal nachputzen. Oh, in dieser Ecke sollte ich mal aufräumen. So, und das scheint so, nicht, dass wir vorher blind gewesen sind, aber dass Gott, wenn er mit seinem Licht und mit dem Wunsch seines Herzens uns näher zu kommen kommt, dann ist sein Licht so hell, dass wir auch Dinge in unserem Herzen merken, die Gott nochmal sauber machen möchte, die Gott nochmal verändern möchte. Ich merke bei mir selbst, dass Gott nochmal, habe ich auch schon gesagt, nochmal so in Tiefen geht, wo ich denke so, oh, das habe ich doch alles schon durchgemacht. Da habe ich doch schon drüber nachgedacht, da habe ich doch schon an mir gearbeitet. Mit Gott, naja, nicht nie ohne Gott, aber mal mehr mit mir, mal mit mehr mit Gott. Und wo Gott nochmal sagt, wow, ich will euch wirklich nahe sein. Claudia und ich sind ja auch in diesem Redaktionsteam von der prophetischen Seite, Wächterruf, die prophetische Seite. Und haben wir genau das auch aufgeschrieben, dieses Gott sehnt sich nach Herz-zu-Herz-Beziehungen. Gerade so als Propheten ist man immer sehr, freut sich immer über neue Offenbarungen und ist vielleicht noch auf der Suche nach dem ultimativen prophetischen Wort zur Corona-Krise oder so. Und dann sagt der eine so und der andere so. Und Gott sagt im Moment, das, was ich eigentlich viel mehr möchte, als euch neue Erkenntnis, neue Offenbarung zu geben, ist Herz-zu-Herz-Beziehungen. Zu Gott, aber ich glaube auch zueinander und untereinander. Und ich glaube, dass einfach vielleicht dieses, das ist, was Gott in uns vorbereitet. Das hat viel auch mit Umgestalten auch unseres Wesens noch mal tiefer zu tun. Es hat viel mit diesem Bewusstsein zu tun, worüber auch die Monika, glaube ich, vor Weihnachten gepredigt hat, über unsere Identität in Jesus, immer wieder dieses Bewusstsein, in Jesus zu sein. Und nur wenn wir ganz tief in dieser Identität in Jesus sind dann, und uns geliebt wissen, dann fällt es uns auch leichter, auch Dinge, die in unserem Verhalten vielleicht noch ein bisschen schräg sind, auch die verändern zu können. Wenn wir erst unser Verhalten ändern, ohne dass wir diese Sicherheit haben, dann kommen wir schnell in Religiosität, in Verdammnis, in Gesetzlichkeit. Aber in diesem Tief, Gott will immer die Änderung von innen nach außen, Religion will immer die Veränderung von außen nach innen. So, man denkt, oh, wenn ich das äußerlich gut bin, so wie Jesus den Pharisäern vorgeworfen hat, hat gesagt, ihr predigt zwar das Richtige, aber ihr lebt es nicht. Und wie leicht ist es, ich merke selber immer wieder, über schöne Dinge zu reden und dann selber zu merken, oh, wie sieht es eigentlich bei mir selber aus? Lebe ich das wirklich? Und selbst solche Geheimnisse, und ihr seid ja alle lang im Glauben, wo man denkt, so, da habe ich bestimmt in der Josa-Gemeinde schon 15 Mal darüber gepredigt, über die Identität in Jesus, oder vielleicht 10 Mal. Und jedes Mal, wenn ich darüber mir Gedanken mache, merke ich, wie Gott noch mal tiefer dieses Geheimnis mir offenbart, was es bedeutet, in Jesus zu sein oder Jesus in mir. Dieses tiefe Geheimnis, manchmal braucht man gar keinen anderen Bibelvers, also Bibel komprimiert sozusagen, wir in Jesus und alles, was Jesus darstellt für euch, und wenn wir es uns austauschen würden, würden wir, glaube ich, gar nicht fertig werden an so einem Sonntag, was Jesus für uns darstellt, dieses alles ist Jesus in mir. So, und so wie beim Alten Testament, Passionszeit, die Priester sozusagen dieses Ritual hatten beim Opfern, den Witter zu berühren, der dann verbrannt worden ist, also alles Negative und Schlechte auf diesen Witter zu legen, dann wurde er verbrannt, legen wir unsere Sünde auf Jesus und gleichzeitig dann berühren wir wieder Jesus, also wir geben Gott alles Unheilige, alles Unvollkommene, alles Schlechte. Dann berühren wir Jesus und kriegen alles Gute und Vollkommene von Jesus in uns hinein. So, und das ist dieses Geschenk der Identität. In Jesus sein, ganz kindlich gesagt, ist es so, sozusagen, das bin ich, das ist Jesus, und dann bin ich in Jesus. Jesus umgibt mich, Jesus in mir. Jesus, mit Jesus durchdrungen zu sein. Und das ist dieses Geheimnis und ich merke, auch wenn es vielleicht kein populärer Begriff ist, diese Heiligung ist dann dieser Part, wo dieses Bild, was Gott schon von mir hat, wie eine Schablone oder Puzzeln, wer gerne puzzelt, man sieht auf dem Deckel, wie das Bild auszusehen hat, dann hat man diese unendlichen Teile und sucht, aber man hat schon mal das Bild von dem, wie etwas aussehen soll, vor Augen. Und der Prozess unseres Lebens ist nicht ein 1000-Teile-Puzzle, sondern vielleicht 100.000-Teile-Puzzle oder keine Ahnung, wie viele Teile. Und in unserem Leben passen wir uns mehr und mehr diesem vollkommenen Bild, was Gott schon von uns hat, an. Und das ist dann, wir verändern unser Verhalten. Das ist dann die Heiligung, wo wir merken, oh, da bin ich noch zornig, da bin ich ungeduldig, da bin ich ängstlich, da bin ich sorgsam und sehen immer wieder, da ist das, was Gott sagt, da ist das, wie mein Gefühl noch ist in meinem alten Ich, in den Verletzungen, Enttäuschungen und mehr lerne ich zu sagen, in dir bin ich geduldig, in dir ist deine Fülle da, alles in Jesus. Alle Verheißungen in Jesus sind ein Ja und ein Amen. Und dieses Ja und Amen kommt in Christus wieder zum Vorschein oder drückt dieses aus, dass alles Segnungen, alle göttlichen Verheißungen, wie es auch im 2. Petrus 1 heißt, alle göttlichen Verheißungen, alles, was wir brauchen zur Gottseligkeit, hat Gott uns geschenkt. Die größten und schönsten Verheißungen, heißt es da. Darf sich jetzt jeder aussuchen, was für euch die größte und schönste Verheißung ist? Sagen, und die gehört mir in und durch Jesus. Was auch immer das sein mag. Ich lerne gerade in dem Punkt Heilung, mich nochmal stärker dem auszusetzen oder sage ich mal dieser Verheißung, dass Gott heilt. Wir beten da täglich mit Mike und Wenke, dass wirklich Gott den Mike vollständig wiederherstellt. Und immer sagen, Gott, das ist deine Verheißung, das ist dein Ja und Amen. Und wir halten daran fest mit allen Enttäuschungen, mit allen, wo man auch erlebt, Menschen, die man kennt, die sterben, wo man auch denkt, Gott, wir würden uns auch Heilung wünschen, mit all dem Schmerz, der oft auch in unserem Herzen ist. Ich erlebe momentan, ich weiß manchmal gar nicht, ob es meine eigene Seele ist oder Gott manchmal lehrt. Ich lese gerade ein Buch über Fürbitte, was sehr herausfordernd von dem Rhys Howells, ich weiß nicht, ob ihr kennt, das Leben eines Fürbitters. Und der einfach sein Leben völlig Gott hingegeben hat, dem Heiligen Geist. Und er gesagt hat, wahre Fürbitte fängt dann an, wenn wir wirklich das Leid und die Last für den, dem wir beten, wirklich auch spüren und mitleiden und mittragen. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man Freunde hat, wo man wirklich mitbetet und diesen Schmerz in der Seele spürt oder Dinge, wo man merkt, wow. Und mir geht es manchmal so, wenn ich dienstags in der Schule bin, bin ich den ganzen Tag noch über wirklich depressiv. Also ich meine richtig diesen Schmerz meiner Kids, der Mädels, der Jungs zu spüren und denke so, oh Gott, warum geht es mir denn so schlecht? Und irgendwie spüre ich diesen Schmerz in ihren Herzen. So, und es zieht mich dermaßen selber auch runter. Und dann sage ich, bringe ich Gott das immer wieder, diese ganzen suizidalen Gedanken, diesen Schmerz, über dass einfach nichts weitergeht, die Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, das ist auch ein Teil von Passionszeit, dass wir an dem, was Gott auch gelitten hat, mitleiden. Und Gott sagt, wenn wir mitleiden, werden wir auch mit ihm auferstehen. Das ist ein Part in charismatischen Kreisen, der nicht so populär ist, aber mit dem ich mich irgendwie in letzter Zeit nochmal neu beschäftige, wo ich auch bezogen auf Corona sage, ich wäre eher jemand, der sagt, glaubensmäßig, komm, lass uns trotzdem singen und anbeten, reißt die Masken von euren Gesichtern. Aber auch das mitzutragen, den Schmerz mitzutragen, den unsere Gesellschaft mitträgt in dem und da auch zu sagen, wow, wir tragen das als Christen genauso mit. Vielleicht trotz Glauben oder nicht oder so, aber zu sagen, Gott, wir tragen diesen Schmerz, diese Angst, diesen Prozess auch mit von dem, was Gott da wirklich macht. Und ich bin auf eine Bibelstelle gestoßen, die auch natürlich super bekannt ist. Es gibt, glaube ich, keine Bibelstelle, die ich nennen könnte, die ihr nicht kennt. Oder? Käme auf den Versuch an, genau. Es gibt ja immerhin 6.000 Verheißungen. Könnt ihr mal aufzählen, wie viele ihr kennt. Und zwar aus Johannes 15, die Abschlussreden von Jesus. Und zwar ein Bibelvers, aber ein Stück länger lese ich, nämlich der wahre Weinstock und die Reben. Weil es hat es so ausgedrückt, Andrea wusste ja überhaupt nicht, über was ich predige, aber der Heilige Geist. Und ich fand es so cool, dass du genau diese Lieder ausgesucht hast. Das eine haben wir jetzt gar nicht gesungen. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Oder vorher, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie noch mehr Frucht bringt. Wie gesagt, mein Empfinden ist, dass Gott diese Passionszeit nutzen möchte, um noch mehr Frucht in uns hervorzubringen. Noch mehr Frucht. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das bedeutet genau, diese erlöste Identität, die wir schon haben. Wir sind schon rein um das Wort Gottes willen. Petrus hat ja dann gesagt, oh, dann wasch mich doch ganz und gar. Jesus hat gesagt, nein, du bist, hast diese Erlösung schon. Wir haben diese vollkommene Identität in Jesus, ist schon da. Das bedeutet dieser Vers. In Jesus, Gott sieht uns schon vollkommen. Also, und es ist gut, sich ja immer wieder das vorzustellen. Gott sieht, Ute, dich schon vollkommen. So wie du im Himmel mal sein wirst, sieht Gott dich jetzt schon. Ich weiß nicht, muss ich gerade jetzt so angucken. Was? Jürgen, du darfst sie auch so sehen. Das ist ja die Kunst, sich selber so zu sehen und dass wir uns gegenseitig auch mehr in diesem Bild, wie Jesus uns sieht, schon sieht, zu sehen. Und wenn man sagt, ah, da die Schablone, die ist noch ein bisschen entfernt oder manchmal ganz arg entfernt, zu Hause vielleicht mehr, weil man sich da nochmal wirklich zeigt, wie man ist. Im Gottesdienst versucht man ja noch möglichst nett zu sein. Aber Gott sieht uns eben schon so, weil wir rein um des Wortes willen sind. Und dann heißt es, dieser Vers, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Früchte bringen kann, so bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. So dieses in mir bleiben hat mich neu irgendwie, ist mir das in die Augen gesprungen, ins Herz gesprungen. In Jesus bleiben. Und die Frage, was heißt das? In Jesus bleiben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Eine Rebe ist nicht für sich selber da. Eine Rebe ist dazu da, dass sie gegessen wird. Oder dass aus ihr Wein gemacht wird. Aber sie ist an Jesus. Durch den Weinstock fließt der Heilige Geist in uns hinein, bringt die Frucht hervor. Aber die Frucht ist für andere. Wir sind Frucht für andere. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dann etwas weiter. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht. Darum geht es, um die Verherrlichung Gottes, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist Gottes Ziel, dass durch unser Leben Gott verherrlicht wird. Ich habe letztens gelesen, auch wenn man manchmal, kennt ihr jeder, wo man denkt, so, was sollen meine Kollegen oder Freunde denken, wie ich mich verhalte? Habe ich gelesen, dass es gar nicht darum geht, dass wir uns immer richtig und gut verhalten. Aber sie werden den Prozess sehen, in dem wir stehen und wie wir mit Dingen umgehen. Und das ist vielleicht intensiver, als dass wir uns immer richtig verhalten. So zu sehen, wie wir vielleicht mit Enttäuschung umgehen, mit Verletzung umgehen. Und dieser Prozess auch der Entwicklung in uns wahrzunehmen, ihm ein offener Brief zu sein, das ist, glaube ich, viel bezeichnender. Aber worum es mir jetzt heute geht und interessant, dieses Bleibe in mir liegt, vielleicht können wir es nach der Predigt dann doch nochmal singen, ist, Jesus sagt, bleibt in mir. Da steht noch nicht mal betet, sondern bleibt in mir, wie ich in euch bin. Uns fällt es vielleicht leichter zu glauben, Jesus ist schon in mir, aber genauso in mir zu bleiben, in Jesus zu bleiben. Und da die Frage, was ist das für euch, in Jesus zu bleiben? Ist es nur, dass wir Christen sind und damit fertig? Ist das damit gemeint? Oder ist da noch mehr drin? Was bedeutet das für euch persönlich, in Jesus zu bleiben? Diese Zeit mit Gott zu verbringen. Jeder hat vielleicht andere Ideen, andere Zugänge zu Gott, aber dieses Bewusstsein, in Gott zu bleiben. Ein Arne Elsen, den ihr vielleicht kennt, also ein Arzt, der auch so heilungsmäßig, der hat eine Uhr entwickelt, die alle 15 Minuten piepst, wo er dann eine Minute mal betet. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe das auch mal gemacht, habe es im Handy dann eingegeben, aber es hat mich dann irgendwie gestresst, dass es dauernd gepiepst und gebrummt hat. Aber so als eine Hilfe, sich zu erinnern, aber ich merke, in meinem Christsein bin ich inzwischen so weit, dass ich das nicht mehr brauche, sondern von alleine. Also es kommt jetzt nicht vor, dass ich morgens an Gott denke und dann denke ich um 10 Uhr abends wieder, oh, da warst du ja auch noch, Jesus, das kommt nicht mehr vor. Sondern diese Verbundenheit mit Jesus, das kann sein am Arbeitsplatz oder beim, ich muss jetzt gerade förderdiagnostische Stellungnahmen schreiben, mein Lieblingshobby im Februar, denke ich so, oh nein, Gott. Und dann schreibe ich und denke, Gott, ich habe keine Ahnung, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Und einfach solche Stoßgebete können in Gott bleiben sein. Ich weiß, Ute und Jürgen machen dieses Ritual mit der Joyce Meyer, also sozusagen so ein Clip morgens. erzähle es einfach mal, ich hoffe, es ist okay. Also, wo sie merken, ah, da kommt ein guter Impuls und das begleitet sie den Tag über. Das haben sie im letzten Zoom erzählt. Jemand anderes sucht Gott eher morgens, sagt, ich brauche da die Zeit, in Gott zu bleiben und das prägt mich am Tag. Es gibt dieses gute Ritual, sag ich mal, kirchengeschichtlich der Stundengebete, auch mittags, dieses Bewusstsein, Gott, an der Hälfte des Tages schaue ich zurück, was ist schon gewesen. Ich schaue auf die nächste Hälfte des Tages, schaue, was hast du noch für mich vor und segne das, was noch kommt und danke für das, was du schon getan hast. Dieses bewusste Innehalten. Wenn man auf der Arbeit ist, kann man auch mal 5 Minuten aufs Klo gehen dafür oder so. Bewusst diese Tage, ein Daniel, der 3-mal am Tag bewusst innegehalten hat. Ich für mich selber habe dieses Ritual morgens gerne, wo ich Bibel lese. Also morgens lese ich eher die Bibel im Gesamtkontext, also so, dass ich im Alten Testament einmal durchkomme pro Jahr, im Neuen Testament so 2-3 Mal im Jahr. Einfach immer wieder lesen und dann halte ich inne und bete. Also es ist so eine Mischung zwischen Wort, Lesen und in Jesus bleiben. Und dann nehme ich mir nochmal auch gegen Abend nochmal Zeit, wo ich einfach einzelne Bibelverse lese. So, und vor, also, und das kann ich euch immer wieder auch nur ermutigen. Gut, da sage ich gleich noch was im Wort bleiben, aber dieses Bleiben in Jesus zu sagen, wo sind die Momente, wo ich einfach sage, Gott, hier bin ich. Oder sich in die Sonne setzen, das finde ich eine schöne Analogie. Da setzt man sich einfach die Sonne, genießt die Sonne, man macht nicht mehr und man wird von alleine braun. Und so auch sagen, ich setze mich einfach irgendwo hin und sage, Jesus, die Zeit gehört jetzt dir. Ob ich tolle Gedanken habe oder meine Gedanken wandern gehen, ich bin einfach da und du bist auch da in dieser Stille. Und in der Regel, ich lerne viel schneller in diese Ruhe hineinzukommen, weil oft kommen ganz viele Gedanken, weil unsere Seele wird endlich mal gehört und hat ganz viel Mitteilungsbedürfnis, weil wir in der Regel ihr relativ wenig zuhören. Und irgendwann wird aber unser Herz still. So, und das ist auch eine Übung, die wir einüben können. Seit Corona versuche ich vielmehr das Ritual des Sabbats nochmal bewusster einzuhalten. Gott sagt, der Sabbat ist ein Zeichen für mich, den einzuhalten. Wo ich es bewusst sage, ich bereite keine Predigt vor, ich bereite mich nicht für die Schule vor. Gut, es fällt mir nicht schwer, sein zu lassen. Ich mache einfach Dinge, die mir Freude machen an diesem Tag. Ich liebe es, wenn ich keinen Termin habe und einfach 2-3 Stunden Bibel lesen kann, beten kann, in Gottes Gegenwart bin, wo ich nicht denke, oh, um 11 ist der nächste Termin, sondern einfach dieses Sein. Und manchmal, wie gesagt, bekomme dann oft gute Ideen auch, die schreibe ich dann auf oder einfach manchmal auch gar nicht oder spazieren gehen, gutes Filmchen und ein Weinchen mit Gott trinken gegen Abend. Also dieses Sein, Bleiben in Jesus. Könnt ihr jeden jetzt ja fragen, wie ihr das so pflegt für euch selber, aber eben zu sagen, wow, ich bleibe in Jesus. Das ist dieses, was Gott sagt, wandeln. Und Wandel ist kein Umherrennen, wie verrückt, sondern dieses Wandeln in dieser Ruhe sein, in diesem Sein in Gott. Und das ist Gottes Herzensanliegen von der ersten Seite der Bibel aus, in seiner Gegenwart zu sein. Gott sagt, wünscht dich so sehr, dass wir einfach in seiner Gegenwart sind. Und das drückt auch dieser syrische Mönch oder Wüstenvater aus, eben dieses, umso stiller wir werden, umso mehr werden wir Gott auch in seiner Größe erkennen. Dann der nächste Part ist ja eine Gleichung, die hier Gott aufstellt. Ne? Also 1 + 1 = 2. Da sage ich gleich noch was zu. Die erste Part der Gleichung ist, in Jesus zu bleiben. Der zweite Teil dessen, was Jesus sagt, ist, in seinem Wort zu bleiben. Und da ist dann auch wieder die Frage, was bedeutet das, im Wort Gottes zu bleiben? Ich habe schon gesagt, ich lese die Bibel einmal im Zusammenhang. Die Ruth hat mir so eine tolle Bibel geschenkt. Mit Auslegungen immer zu den Versen. Das ist jetzt meine tägliche Bibellese. Kriegt man einfach wieder Anregungen. Also nicht nur so zu lesen, sondern so nochmal, ah, was ist denn das nochmal? Und gerade im Alten Testament diese verschiedenen verwirrenden Sachen, die ja manchmal so stehen. So, und auf der anderen Seite aber auch dieses Kauen von einzelnen Bibelversen, so wie Vitaminpillen. Nicht nur Vitamin D nehmen, hilft sowieso gegen Depressionen und auch jetzt gelesen, soll auch gegen Corona helfen. Einfach so, wenn unsere Psyche ausgeglichen ist, hilft das. Und einzelne Verse zu nehmen und wirklich die so zu verinnerlichen. So, ich zeige euch mal was. Eins meiner Lieblingsbücher, wo 140 ich bin in Jesus Verse drin sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles schon auswendig kann, aber kurz davor. Also wenn man immer wieder Bibelverse liest, dann hat man die einfach im Kopf, also irgendwann mal. Oder ein Vers sich zu nehmen und in den ganzen Tag über immer wieder mal innezuhalten und sagen, Gott, der. Oder eben, das ist so klein, das kann man auch gut in der Hosentasche haben. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Auch ein blödes Gutachten schreiben. Ich vermag alles. So, und dann sagt Gott, alles heißt alles. Selbst in dem Punkt, wo ich eigentlich mir gar nichts zutraue, sagst du, auch da vermag ich alles. Oder erfüllt all meinen Mangel aus. Oder ich bin ein Überwinder im Alltag. So, und die Monika Flach hat am Anfang sozusagen ein paar Verse, wo sie immer Erklärung dazu schreibt. Und irgendwann kann man das selber eben ausbeten. Es hilft, das sich zu verinnerlichen, also zu visualisieren, laut auszusprechen, leise auszusprechen und nicht nur so, irgendwann mal wird es so sein, sondern das sind Worte, die Jesus schon erfüllt hat. Ich werde völlig versorgt. Dieses, was wir auch im Vater unser tägliches Brot, alles, was ich für heute brauche, gibt mir Gott an Essen, an Zeit, an Energie, an Geduld, an Ideen für meinen Unterrichtsalltag oder was auch immer. Ich bin versorgt. Alles ist da, was ich für den heutigen Tag brauche. Ich bin reich in Jesus. Gott ist mein Versorger. Wieder alles in Jesus ist in mir. Der Fülle Gottes gefiel es, in Gott zu sein. Und Gott hat mich in Jesus zur Fülle gebracht. Also die Fülle ist um mich herum. Oder von David Wilkerson. Bisher kannte ich die alle nur auf Englisch, jetzt scheint es die mehr und mehr auch auf Deutsch zu geben. Zu jedem Thema gibt es Bibelverse, Reinigung von der Sünde, Antwort auf Gebet, Kraft zum Dienst, Zeichen und Wunder. Wenn du betrübt bist, wenn du dich Schuld bedrückt, wenn du Frieden brauchst, wenn du krank bist, für deine Freunde. Sortierte Bibelverse zu jedem Lebensbereich. Oder dieses Identitätsbuch von einem Holländer, Wilken van de Kamp, die Predigt über das Kreuz habe ich ja mal auch von ihm. Aber dieses 40 Tage, sozusagen jeden Tag ein Abschnitt Bibelvers über unsere Identität in Jesus. Das bete ich zum Beispiel mit einem Freund durch. Einmal die Woche treffen wir uns morgens. Der wollte um 5:30 beten, das war mir dann doch zu früh. Jetzt habe ich ihn auf 6:10 hochgehandelt. Um 6:10 beten wir 20 Minuten zusammen diese Ich-Bin-Verse aus. Also jetzt nicht nur da sind wir ja schon zweimal durch, sondern auch einfach, weil wir merken, das hat nochmal zusammen nochmal eine größere Kraft als nur alleine. So, einfach diese Wahrheiten Gottes über euch aussprechen. Das bedeutet in dem Wort bleiben. Weil Gottes Maßstab wird immer stärker, dass ich merke so, oh, der Gedanke, der ist jetzt nicht so kohärent zu den Bibelaussagen. So, und dann merke ich, nee, da meldet sich gerade mein altes Ich, das muss jetzt einfach mal die Klappe halten. So, und immer wieder sagen, Gott, das sind deine Zusagen, das ist deine Wahrheit, immer und immer und immer wieder. Und das ist genau das, was Claudi und ich und Mike und Wenke zusammen sagen, Gott, du sagst, du bist der Heiler. Und gestern noch so einen anderen Heilungsfilm geguckt, also einen Film über Heilung von, weiß nicht, ob ihr kennt, Morbus Pompe, ob ihr diese schreckliche Krankheit kennt. Aber sozusagen, sagen, wenn Ärzte schon wollen, dass Menschen gesund werden und alles daran tun, zu finden, wie sie gesund werden, dann Gott doch noch viel mehr, oder? So, und sagen, Gott, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder dein Wort aussprechen, immer wieder. Immer wieder und nochmal immer wieder. Und wenn unser Gefühl uns was anderes sagt, nochmal und nochmal und nochmal, bis es tief, tief in unser ganzes Sein hineingeht. Und ich habe es schon gesagt, auch beim Zoom-Gottesdienst, wie Gott mich immer wieder auf neue Ebenen führt, wo ich dachte, oh, da bin ich doch schon längst durch. Und letztes Jahr habe ich das Gefühl gehabt, das Ganze ist wieder mir fast verloren gegangen. Und immer wieder eben da hineinzugehen, und zu gucken, wie können wir mit Gott wandeln. Dann habe ich irgendwie die Monika vor mir gesehen, als ich dachte, wie ist das mit Gott sein? Wenn du töpferst, dann ist es doch ein Akt der Anbetung, finde ich. Also so, man töpfert und dieses Gleichnis von Jeremia, wie Gott töpfert und sagt, Gott, genauso formst du mich, genauso siehst du mich. Und dann ist es nicht nur noch töpfern, sondern dann ist es in Jesus töpfern und hat eine plötzlich, ist das Anbetung. So, oder dieses Gartenarbeit machen kann auch, wenn man es jetzt mit Jesus macht, in dem Moment Anbetung werden. Ich meine, der Frühling ist eh ein Wunder jedes Jahr. zu sagen, oh, die Knospen kommen. Wir haben einen Mini-Krokus schon entdeckt bei uns. Und sagen, wow, als Aufräumen, Altes weg und Neues kommt, dann wird es zur Anbetung. Oder ich habe mir selbst überlegt, selbst Fußball könnte ja in Richtung Anbetung zu Gott werden. Sagen, da gehen die Männer plötzlich alle aus sich raus und schreien und jubeln. Warum nicht das auch mal für Gott tun? So, wenn Gott ein Spiel noch mal dreht, sozusagen, man liegt vielleicht gefühlsmäßig 3-0 zurück oder die Situation eines Freundes liegt 3-0 zurück und sagen, Gott, du kannst dieses Spiel noch drehen, du kannst dort, obwohl wir nicht glauben, dass du da noch etwas verändern kannst, du kannst eingreifen. Und dann den Jubelruf, das ist eine Form der Anbetung. Wenn die Israeliten diesen Jubelruf gemacht haben, dann haben die Feinde gesagt, oh, oh, Gott ist am Werk, schnell weg hier. Diesen Jubelruf dessen zu machen. Und dann kommt die Gleichung, in Jesus bleiben, im Wort bleiben, gleich erhörtes Gebet. Wenn ihr in mir bleibt und in meinem Wort bleibt, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Aber das Wollen ist dann nicht mehr egoistisch, weil wir so mit dem übereinstimmen, was Gottes Wille ist. Da beten wir nicht für ein Ferrari, das garantiere ich euch. Da beten wir für die Dinge, die wirklich Gott auf dem Herzen sind. Da beten wir für den Nachbarn, der unbedingt Jesus braucht. Da beten wir für den Mensch, der vielleicht todkrank ist. Und gestern so wieder, er plötzlich nur ein bisschen Gartenarbeit gemacht, hat plötzlich unsere Nachbarin total ihr Herz geöffnet und sie so, tut mir leid, dass ich dir das jetzt alles erzähle. Und auch eine andere Kollegin plötzlich, die so ein bisschen, wie nennt man das so? Das würde man sagen, eine Mopperbacke in unserem Team, Die schüttete plötzlich auch ihr Herz aus und ich habe nur einen Satz geantwortet und da standen ihr schon die Tränen in den Augen. Da dachte ich, hey Gott, was passiert denn jetzt gerade? Und dann zu sagen, Gott, für die zu beten. Ich gehe jeden Morgen, das ist auch, gehe ich durch den Gang unserer Abteilung und segne jede Tür, jede Lehrer meines Teams, also es ist ja nicht mein Team, des Teams, in dem ich bin, meine Klasse sowieso. Und das ist immer wieder, glaube ich, weil dann ist das Frucht, die wir bringen. Segen zu sein an jedem Ort, wo wir sind. Und dann ist dieses wirklich, wie es hier heißt, was ihr wollt und es wird geschehen. Gott hat mir so deutlich gezeigt für dieses Jahr, es geht, Gebet, das Ziel von Gebet ist Erhörung. Also ich meine, das ist vielleicht eigentlich klar, aber wir erleben es nicht immer. Aber das ist, was Gott, das Ziel von Gebet ist Erhörung. Gott ist der Hörer des Gebets. Und daran halte ich fest, dass Gott Gebet erhört. Ich könnte jetzt gemein sein, bin ich auch mal kurz. Wenn wir das jetzt umdrehen, diese Gleichung, weil eine Gleichung bedeutet immer auf der einen Seite 1 plus 1 ist 2. Wenn ich es umdrehe, ist 2 auch gleich 1 plus 1. Wenn ich diese Gleichung umdrehe und sage, wir haben kein Gebet, das erhört wird, bedeutet es dann, Fragezeichen, wir sind nicht in Gott, wir bleiben nicht wirklich in Jesus und bleiben nicht wirklich in seinem Wort? Die Frage stelle ich euch jetzt mal ganz provozierend, über die dürft ihr dann gerne die Woche über nachdenken. Oder, nur eine kleine Herausforderung, glaube ich, wie gesagt, dieses Buch, was ich auch lese, aber ich glaube, die Herausforderung, Gott, wie meinst du diese Stelle? So, da wäre es jetzt über Zoom spannend, könnten wir jetzt kleine Breakout-Groups machen und über die Frage mal diskutieren, weil das finde ich das Tolle eigentlich an dem Zoom, dass wir vielmehr noch diesen Austausch miteinander haben und jetzt über das Austauschen, jetzt kann ich euch alles Mögliche sagen und hau dann schnell ab, sozusagen dieser Austausch des Miteinanders. Aber, glaube ich, diese Ermutigung als allererstes, und das ist, glaube ich, das, was Gott auch möchte, nicht wieder gleich, wo sagen, oh, ich bleibe jetzt in Gott, weil ich den Segen will und das will und jenes will, sondern erstmal dieses absichtslose Sein in Gottes Gegenwart, diese Herz-zu-Herz-Beziehung, wenn wir Gott zu nahen, ist unser Glück, in seiner Gegenwart zu sein und von ihm berührt zu sein. Nochmal, ich habe heute einen Buchtisch dabei. Ein gutes Buch über Identität, der Klassiker von Neil Anderson, Neues Leben, neue Identität, auch sehr zu empfehlen. wer sich nochmal mit dem Thema Identität auseinandersetzen müsste. Da kamen auch die Kopien von der Monika her. Ich hoffe, ihr lest die fleißig, die sie in ihrer Predigt uns kopiert hat mit diesen Ich Bin-Worten, die über uns selber gehen. Die stehen auch übrigens hier drin. Und es ist einfach gut, nochmal zu lesen. Das habe ich an Weihnachten gelesen. Oder keine Gebücher über Gebet, sondern Hilfen für Gebet. Leo Bicker hat ein neues Buch mit seiner Frau rausgegeben, Bete wie niemals zuvor. Einfach 31 inspirierende Gebetsideen für den Alltag. Kleine Kritik, sage ich mal, mir fehlen so Bücher für Männer. Also da heißt es dann, tanze mal und male und sei mal kreativ. Aber da gibt es keinen Part von Hacke mal Holz mit Gott oder was weiß ich. Oder bau einen Lego-Turm. Die Heide Rose hatte ja schon diesen Impuls heute. Bau mal was mit Lego für Gott. Was? Anscheinend. Ich habe ja noch nicht alle gelesen. Gut, da kommt auch der Jubelruf und der Siegesschrei. Aber einfach so Ideen. Manchmal denkt man so, oh, ich mache das ja schon 30 Jahre, bete ich so. Und einfach sagen, probiert mal neue Dinge aus. Kreativ beten. Über die Bücher kann die Claudia euch mehr sagen. Auch nochmal so ein echt schönes Buch mit Anleitung, mit Ideen. Eben einfach, wie gestalte ich meine Zeit mit Gott, da einfach mal Anregungen zu bekommen. Und natürlich Johannes Hartl, einfach Gebet kennt ihr vielleicht auch. Habt ihr schön. Könnt euch nachher mal angucken, wer die noch nicht hat. Genau. Alles Neuerscheinungen. Genau. Und so lese ich das nochmal von dem Areopagita vor. Deswegen, Syrien hat schon ein schönes, reiches, geistliches Erbe. Je näher wir Gott sind, umso karger werden unsere Worte. Wo wir viele Worte machen, statt anzubeten, statt zu verehren, statt voller Ehrfurcht auf die Knie zu sinken, da sind wir von Gott noch weit entfernt. Je näher wir Gott sind, umso stiller wird es. Und beginnt das Schweigen, dann hört das Fragen auf, dann sind wir bei Gott. Gott, und das ist unsere Sehnsucht, in dir zu bleiben, so wie du in uns bist. Und ich danke dir für vollkommene Erlösung. Ich danke dir für unsere Identität in dir, Jesus. Danke dir für all die Zusagen, Herr. Und wir wollen auch in deinem Wort sein, noch viel tiefer und viel stärker, Herr. Dass es unser Sein, unser Denken prägt und beeinflusst. Danke, dass du unsere Sinne erneuerst. Danke, dass wir in dir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung sind. Danke, Jesus, dass wir in dir vollkommen gerecht und heilig sind. Heilig gemacht, dass, weil das Heilige von dir berührt in uns das Unheilige und macht es heilig. Danke, Jesus, für Erlösung. Danke, Herr, dass du uns geschaffen hast als dein Werk und zu guten Werken. Danke, dass du auch in der Johannes 15 sagst, du hast uns bestimmt, Frucht zu bringen. Nicht nur geistliche Frucht, du hast uns bestimmt, Frucht zu bringen auf der Arbeit, Frucht zu bringen in Familie, Frucht zu bringen in unserem Umfeld. Danke, Jesus, dass es aus Gnade geschieht, Herr, dass wir uns mit nichts selbst rühmen können. Und wir sehen uns nach deiner Gegenwart. Vielleicht könntest du, Andrea, das Lied Ich bleibe da, dass wir das noch spielen zusammen. Weggedriftet. Die bleibt schon so in Jesus. Sollen wir das nochmal singen, dieses Ich bleibe? Du warst so gerade bei Gott, ich wollte dich ja nicht unterbrechen, aber bring ihn ruhig mit. Dieses Ich bleibe da, dieses eine, was du noch